SRF 2 Kultur. Kontext. Mit Bernard Senn.
1913 wurde Oskar Bieder schlagartig weltberühmt. Er überflog als erster Mensch mit einem Flugzeug die Pyrenäen. Kurze Zeit später übertraf er diese Leistung noch mit dem ersten Alpenüberflug. Doch am 7. Juli 1919, also vor 100 Jahren, stürzte der Schweizer Flugpionier mit seinem Doppeldecker tödlich ab. Der Mythos Bieder aber lebt, auch 100 Jahre später. Ja, und die Autorin dieses Kontext, Wissenschaftsredaktorin Irin Dietschi, ist jetzt bei mir im Studio. Irin Dietschi, was macht denn eigentlich diesen Bieder-Mythos aus? Also warum hält er sich auch bis heute?
Ja, Oskar Bieder ist der Schweizer Aviatikpionier schlechthin. Er stammte aus Langenbruck, Basel-Land. Er war von Beruf Landwirt. Doch das wollte er nicht bleiben. Es zog ihn in die Welt. Zunächst nach Argentinien, wo er als Gaucho arbeitete. Dann brachte er sich in Frankreich in der kurzer Zeit selbst das Fliegen bei. 1913 wurde er dann schlagartig weltberühmt. Als erster Mensch überflog Bieder mit einem Flugzeug nonstop die Pyrenäen. Und kurze Zeit später überflog er, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, sogar die Alpen.
Und dann aber eben Oskar Bieders Leben währte wirklich nur kurz. Am 7. Juli 1919 stürzte er mit 28 Jahren auf dem Flugplatz Dübendorf bei einer Flugvorführung zu Tode. Was ist da genau passiert?
Man erzählt sich, dass Bieder damals aus einer Flugkunstfigur nicht mehr herausgefunden hat.
Also ein Unfall.
Ja, das dachte man damals und so wurde der Mythos auch kultiviert. Bieder, der tragische Held, der hoffnungsvolle Aviatiker und Pionier, der mit 28 Jahren sein Leben verliert. Nur heute wird dieser Absturz anders gedeutet. Viele Bieder-Experten sind heute überzeugt, dass Oskar Bieder diesen Todesflug bewusst gesteuert und eigentlich Suizid begangen habe. Wenige Stunden nach diesem tragischen Geschehen nahm sich Oskar Bieders Schwester Leni Bieder dann auch wirklich selbst das Leben.
Über Leni Bieder, die ja ebenfalls eine schillernde Persönlichkeit war, reden wir im zweiten Teil der heutigen Kontextsendung. Bleiben wir doch noch einen kurzen Moment bei Oskar Bieder. Sie sagen, er habe sich möglicherweise das Leben genommen. Hat er den Grund dafür?
Es gibt nach heutiger Lesart jedenfalls Hinweise, dass er Gründe hatte. Er war ja Fluglehrer in Dübendorf gewesen, aber diese Karriere war zu Ende. Das heißt, er hatte keine beruflichen Perspektiven mehr. Es gab zwar in der Schweiz Pläne, ein neues Flugunternehmen zu gründen, aus der später die Swissair hervorging, aber da waren längst andere Köpfe an den Schaltstellen. Und vielleicht das Wichtigste, Oskar Bieder hatte überhaupt kein Glück in der Liebe.
Am Sonntag nun jährt sich der 100. Todestag von Oskar Bieder. Wie wird der begangen?
Die Gemeinde Langenbruck richtet morgen Samstag eine Gedenkfeier aus, mitsamt einem Überflug der Patrouille Suisse. Und am Sonntag gibt's dann einen großen Publikumsanlass in Dübendorf. Und dort wird das nachgebaute Flugzeug präsentiert, mit dem Oskar Bieder damals abgestürzt ist. Zwei Freunde aus dem Solothurnischen haben dieses Flugzeug in jahrelanger Handarbeit rekonstruiert.
Ja, und Sie, Irin Dietschi, haben vor rund 2 Jahren die beiden Flugzeugbauer in ihrer Werkstatt im Solothurnischen Egerking besucht und die Geschichte dieser Rekonstruktion nachgezeichnet. Hören wir uns jetzt also Ihre Reportage an über zwei tollkühne Männer von heute und ihrer fliegenden Kiste.
Jetzt würde ich hier noch einmal unten reingehen und bis da hin und da rausfahren wieder. Und dort Knöpfe machen.
Egerkingen am Solothurner Jura-Südfuss im Juni 2017. Wie jeden Mittwochabend sind Kuno Schaub und Isidor von Arx in der Werkstatt und arbeiten an ihrem Flugzeug. Im Moment sind die beiden Männer am Eintuchen. Kuno Schaub, 63, ist von Beruf Geigen- und Gitarrenbauer. Die grauen Haare sind zum Rossschwanz gebunden, um seine Schultern schlottert ein alter, schwerer Pullover. Isidor von Arx trägt ein smartes Poloshirt mit Fliegeraufnäher. Seine Haare sind kurz geschoren. Der 53-Jährige ist mehrfacher Schweizer Meister im Kunstfliegen.
Ja, eigentlich hätte ich noch das zweite Mal drum herum müssen. Schau jetzt. Mit dem Nadeln noch eine Stunde rein, so.
Auf zwei Holzböcken liegt ein etwa 4 Meter langer Holzflügel. Auf dessen Rippen klebt ein widerstandsfähiges weißes Baumwolltuch. Das müssen die Männer jetzt festnähen. Stich für Stich, in sorgfältiger Handarbeit, wie Kuno Schaub erklärt.
Es ist ein Stich, der immer durchs obere durchgeht. Etwa 2 Zentimeter lang. Ja, genau so.
Isidor Fonax müht sich mit der krummen Nadel ab.
Ich habe vorher noch nie so etwas gemacht. Im Notfall mal ärmlich noch angenäht. Aber so eine Flüge zusammengenäht, das ist jetzt wirklich was ganz Neues für mich.
Mitten im Raum einer ehemaligen Teppichfabrik steht der Star, um den sich alles dreht. Die Newport. Ein Doppeldeckerflugzeug. Das Gerüst aus Holz, der Rumpf knapp 6 Meter lang. Im vorderen Drittel ist der Pilotensitz angebracht. Ein Einsitzer. Die Flügel haben eine Spannweite von gut 8 Metern. Das Ganze wirkt filigran und äußerst ästhetisch, fast wie ein großes Holzspielzeug. Im Moment ist noch das ganze Gerippe sichtbar, mit 2 Flügelpaaren, die aus scheinbar unzähligen zarten Rippen konstruiert sind. Eine Menge Arbeit für Isidor und Kuno, um die rundum mit Segeltuch zu bespannen.
Ja, der hat auch schon 2-mal Knüppel
gedrückt. 2-mal Knüppel verstecken, das ist die Idee. Ja?
Genau, jetzt muss ich die Schere haben. So, Ende Feuer.
Oberhalb der runden Propellerscheibe fällt eine schwarzmetallene Konstruktion ins Auge. Es ist das Gehäuse für das Maschinengewehr. Die historische Newport 23 war ein erfolgreiches Jagdflugzeug im Ersten Weltkrieg, das bei vielen Fliegertruppen Europas im Einsatz war. Der Konstrukteur Gustave Delage hatte es 1917 beim französischen Hersteller Newport entworfen. In der Fachliteratur steht, die Newport 23 sei wegen ihrer hervorragenden Leistungen sehr beliebt gewesen. Sie ließ sich besser manövrieren und rascher in die Höhe steuern als ihre Vorgängermodelle. Das lag an den größeren Flügeln, besserer Aerodynamik und vor allem hatte das Flugzeug einen stärkeren Motor – einen Leroy-Umlaufmotor mit 80 PS, später dann mit 120 PS.
Also ein sehr erfolgreiches Jagdflugzeug. Und es war ja auch das erste wirklich beschaffte Jagdflugzeug der Schweizer Armee.
Bilanziert Kuno Schaub. 1917 schaffte auch die Schweizer Luftwaffe die Newport an. 5 Maschinen des Typs 23. Der ganze militärhistorische Hintergrund interessierte Kuno Schaub und Isidor Fonax am Anfang nicht sonderlich. Die beiden Männer wollten eigentlich nichts anderes als ein tolles Pionierflugzeug nachbauen.
Wir waren uns einig, dass wenn wir etwas bauen wollen, dann muss es das Beste sein, was es in dieser Zeit gegeben hat. Und wir haben einfach, wie man ein Auto ausliest, haben wir ein Flugzeug ausgelesen.
Doch mit der Zeit stoßen die 2 Freunde auf einen Sachverhalt, der die Newport in ein neues Licht rückt. Eine der 5 Schweizer Maschinen der damaligen Fliegertruppe wurde von einem gewissen Oberstleutnant Oskar Bieder geflogen. Oskar Bieder, war das nicht dieser Aviatikpionier aus Langenbruck, der mit dem ersten Alpenflug und vorher dem Pyrenäenflug?
Am 23. Januar 1913 schrieb ein junger Schweizer namens Oskar Bieder Aviatik-Geschichte. Der 22-Jährige flog von Pau in Südfrankreich aus über die höchsten Gipfel der Pyrenäen und landete nach 5-stündigem Flug wohlbehalten in Madrid. Noch kein Flieger vor ihm hatte das geschafft. Eine Sensation. Oskar Bieder wurde 1891 in eine wohlhabende Tuchhändlerfamilie in Langenbruck hineingeboren. Nach dem Willen des Vaters sollte er ins Familiengeschäft einsteigen. Stattdessen wird er Landwirt und reist nach Argentinien, um dort als Cowboy zu arbeiten. Danach lernt er bei Louis Blériot in Pau in Rekordzeit das Fliegen. Für 26.000 Franken kauft er sein eigenes Flugzeug, eine Blériot 11, 70 PS. Mit dieser Maschine gelingt ihm, nach sorgfältiger Vorbereitung, sein Pyrenäenflug. Oskar Bieder wird quasi über Nacht weltberühmt.
Das war eine Weltleistung und er hat bis 1950 vom spanischen König einen Kranz jedes Jahr niedergelegt bekommen auf dem Friedhof.
Seinen Ruhm besiegelt Oskar Bieder zu Lebzeiten mit einer weiteren Glanzleistung. Er überquert mit seinem Flugzeug als erster das gesamte Alpenmassiv von Bern nach Mailand. Nur ein halbes Jahr nach dem Pyrenäenflug. Der erste Versuch am 2. Juli 1913 schlägt fehl. Der Treibstoff, den Bieder für den Non-Stop-Flug mitführt, macht die Maschine zu schwer. Bieder kommt nicht auf die nötigen 3600 Meter, um das Jungfraujoch zu überfliegen. Er beschließt, beim nächsten Anlauf in Domodossola zwischenzuhalten und dort zu tanken. Am 13. Juli 1913, kurz vor 4 Uhr früh, startet Oskar Bieder erneut. Er schraubt sich in drei Spiralen über die Stadt Bern empor und schwebt, zwei Stunden später, über dem Jungfraujoch, wo der vorgewarnte Direktor der Jungfraubahn ein Foto von ihm schießt. Um 8.44 Uhr erreicht er den Mailänder Flughafen, wo er triumphal empfangen wird.
Zu der Zeit ist man ja fliegerisch in den Kinderschuhen gegangen. Und er ist mit einem Flieger aus Holz und Baumwolle ist er da über die Berge geflogen, wo die Luft auch dünn ist, wo die Flugleistung abnimmt. Und das ist eine unglaubliche Leistung. Also das hat er einen unglaublichen Mut bewiesen. Er hat einfach das Ziel gehabt, das machen zu wollen. Und er hat das gemacht und erreicht.
Anfang 1915 wird Oskar Bieder in Dübendorf Cheffluglehrer der neu gegründeten Schweizer Fliegertruppe. Zwei Jahre später wählt er im Auftrag des Militärdepartements neue Jagdflieger aus. Fünf Nieuport-Maschinen des Typs 23 aus Frankreich. Die Nieuport mit der Nummer 604 wird Oskar Bieders Lieblingsflugzeug.
Von all diesen Zusammenhängen ahnten die zwei Freunde vom Jura-Südfuss anfänglich nichts.
Das ging ein Jahr, bis wir das herausgefunden haben, ungefähr. Und das hat dem Projekt natürlich einen ganz neuen Anstrich gegeben. Also das hat plötzlich eine historische Bedeutung gehabt. Ich wohne in Egerkingen, Langenbruck, also die Geburtsstätte von Oskar Bieder ist gleich über den Berg. Und das hat natürlich neue Möglichkeiten eröffnet, das Projekt auszuweiten. Und mittlerweile ist es ein öffentliches Projekt mit historischem Hintergrund und nicht einfach ein Hobbybauprojekt von zwei Spinnern, die einfach ein Flugzeug bauen wollen.
Ein öffentliches Projekt mit historischer Dimension, das ist der Nieuport-Nachbau heute, 17 Jahre nach dem Start. Schaub und Vonax fühlen sich eng mit der Person Oskar Bieder verbunden. Im nahen Langenbruck haben sie dem Aviatikpionier ein kleines Museum eingerichtet. Und dort steht ebenfalls eine halbfertige Nieuport-Kopie. Einmal im Monat, immer sonntags, werkeln die beiden Freunde öffentlich. Denn sie bauen nicht nur ein Flugzeug, nein, es entstehen gleich drei Flugzeuge gleichzeitig. Machen wir einen Schritt zurück und hören wir von Isidor Vonax, wie alles begonnen hat.
Das war eigentlich der Kuno, der die Idee hatte. 1999 war das. Er hat unabhängig von mir in diesem Jahr gelernt zu fliegen, wie ich auch. Wir haben im gleichen Jahr das Prüfe gemacht, ohne uns zu kennen am Anfang. Und haben uns dann durch einen anderen Freund getroffen, in regelmäßigen Abständen, nach der Theoriestunde oder am Freitagabend zum Bier. Und da fragte mich aber eines Abends, du, ich habe da eine Idee, wollen wir nicht ein Flugzeug bauen aus dem Ersten Weltkrieg?
Vonax ist fasziniert. Er kennt sich aus mit solchen Maschinen aus der Pionierzeit des Ersten Weltkriegs. Eine, die Sopwith Camel von den Engländern, die hat er im Flugsimulator schon selber geflogen. Wenig später taucht Schaub mit Plänen auf, die er in einer alten Flugzeitschrift in Deutschland gefunden hat.
Und der Kuno hat dann gesagt, ja, ich habe da Pläne bekommen von einem Flugzeug, das hast du noch nie gesehen. Und wir haben die Pläne angeschaut und ich habe gesagt, jawohl, was kostet das? Und der Kuno hat gesagt, ja, etwa 12.000 Franken pro Flugzeug. So, und da habe ich gedacht, ja, das könnte gehen. Und etwa in 8 Jahren sind wir fertig mit diesem Flugzeug. So hat das angefangen und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht. Und für mich ging das am Anfang natürlich viel zu langsam.
Denn sie mussten ja erst einmal die Pläne studieren. Im Gegensatz zu Isidor Vonax, der im Alltag eher das Tempo pflegt, ist Kuno Schaub in der Langsamkeit verhaftet. Er hatte keine Scheu, sich in die Originalpläne der Newport zu vertiefen und sie verstehen zu lernen. Von den ursprünglich 12 Tafeln hat er deren 4 auftreiben können und die bereiten ihm absolutes Vergnügen.
Wenn ich diese Pläne anschaue, das sind absolute Kunstwerke. Sie sind so präzise gezeichnet, dass sogar halbe Millimeter herausgelesen werden können. Also präziser geht es gar nicht.
Wie aber schafft man als Hobbyflugzeugbauer den Sprung zur Ausführung? Während Kuno noch immer die von Tusche gezeichneten Pläne studiert, beginnt Isidor zu sägen.
Wir haben eigentlich den praktischen Ansatz gewählt, dass wir gleich mit dem angefangen haben, was wir verstanden haben. Und das war beim Flügel zum Beispiel, die Flügelrippen. Also ich mag mich erinnern, ich habe im ersten Jahr nach unserem Entscheid, dass wir das Flugzeug, diese Flugzeuge bauen, habe ich Rippen ausgesägt mit der Laubsäge.
Ein Kampfflugzeug, ausgesägt von einer Laubsäge? Vielleicht ist der Vergleich zum Holzspielzeug gar nicht so abwegig. Und mit so einer Kiste hat Oskar Bieder vor über 100 Jahren die Alpen überflogen?
Nach seinem Alpenüberflug ist Oskar Bieder auf dem Gipfel seines Ruhms angelangt. Der Bundesrat überreicht ihm ein wertvolles Chronometer. Und der Schweizerische Aero-Club verleiht ihm seine goldene Medaille. Der Schriftsteller und Verleger Otto F. Walter zeichnet ihn in einem Buch als Nationalhelden. Oskar Bieder tat von allem Anfang an Dinge, die kein anderer tat. Bei ihm folgte auf die Eingebung immer schlagartig die Tat. Der Eidgenosse kam und schlug zu. Der Liebling der Nation, er war's. Nach dieser Heldenschrift von Otto F. Walter entsteht 1941 der nicht minder patriotische Film Bieder, der Flieger. In der Eröffnungsszene geraten ein Klassenzimmer und ganz Langenbruck in Aufruhr, als am Himmel der Bieder auftaucht und sich anschickt zu landen.
Kann mir eins von euch ein berühmter Schweizer sagen?
Im wirklichen Leben bleibt Oskar Bieder auf dem Boden. Die Popularität steigt ihm nicht zu Kopf. Geradlinig, charakterfest, so wird er beschrieben. Er erliegt auch nicht den romantischen Avancen der vielen Damen, die sich ihm brieflich nähern. Wie zum Beispiel diese hier. Geehrter Herr Oberleutnant Bieder, schreibt ein Fräulein Martha Bader aus Zürich, entschuldigen Sie mir bitte, dass ich mir die Freiheit nehme, Ihnen zu schreiben. Schon lange kenne ich Sie fotografisch. Nun habe ich den Wunsch, Sie persönlich zu sehen und zu sprechen. In der Liebe hat Oskar Bieder kein Glück. Die wichtigste Person in seinem Leben bleibt bis zum Schluss seine Schwester Leni. Mit ihr verbindet Oskar eine innige, beinahe symbiotische Beziehung. Auch sie ist außergewöhnlich.
Leni ist eine ebenfalls sehr imposante Person. Sie war die erste schweizerische Filmschauspielerin. Und sie hatte schon als sehr junge Frau ein Atelier an der Bahnhofstrasse in Zürich. Also sie war genauso ehrgeizig wie Oskar. Und die beiden haben auch sehr viel unternommen miteinander. Sie ist immer mit ihm geflogen, wenn es irgendeinen freien Platz gegeben hat.
Und so sollte es bleiben. Die Schicksale der beiden Geschwister bleiben bis zum Schluss unzertrennlich miteinander verknüpft.
Zurück ins 21. Jahrhundert, in die Werkstatt von Kuno Schaub und Isidor Fonax. Die Newport besteht aus unzähligen Einzelteilen, welche die Männer im Lauf der vielen Jahre eigenhändig fabriziert haben. Flügelrippen und Rumpfspanten aus Holz bilden nur den Anfang. Bald kommen die ersten Metallteile hinzu. Spannschlösser, um den Rumpf zusammenzusetzen. Hosenträger, das sind Verbindungsstücke zwischen Rumpfspanten und Rumpfgurt. Rohre für das Leitwerk, die Steuerflächen der Seitenruder, Ruderhörner, die aussehen wie kleine Herzen, die Einstiegstrittbretter außen am Rumpf, Vergaser, Benzinhahn und Öltank müssen nachgebaut werden. Was passende Originalmotoren aus den 1910er Jahren finden sich via Internet in Rom und in Amerika. Weiter braucht es Drehteile für die Flügel, Schellen für die V-Streben, Leitwerksteile, den Sitz fürs Cockpit und. Es wird gesägt, geschweißt, geschliffen, gestanzt, gebogen, lackiert, geleimt, montiert, geschwitzt und geblutet. So vergehen die Jahre. Im Zeitraffer hört es sich an wie ein Kinderspiel.
Dann haben sich die Einzelteile ergeben. Und kaum hatte man genug Einzelteile, um Departemente zu bauen, sprich ein Flügel, dann hat man einen Flügel gebaut. Und hatte man alle Teile, um den Rumpf zu bauen, hat man den Rumpf gebaut. Und so haben wir das eigentlich vorzu, haben wir das Flugzeug aufgebaut und jetzt steht es da.
Dazwischen reisen die Männer immer wieder ins Ausland zur Recherche. Etwa nach Brüssel ins Museum, um die letzte existierende Original-Newport zu fotografieren und zu vermessen. Mit diesen Unterlagen zeichnen sie auf dem Computer die fehlenden Pläne nach. Beim Bauen bieten oft Freunde ihre Hilfe an. Diese ist vor allem bei den komplizierten Metallteilen hoch willkommen. Meist aber arbeiten sie zu zweit. Da fragt man sich unweigerlich, ist das in all den Jahren immer gut gegangen? Haben sich Kuno, der eigenwillige Holzwurm, und der smarte Kunstflieger Isidor immer vertragen?
Ich bin ein selbstständig erwerbendes Heuviech. Und Isidor ist immer eingebunden gewesen in irgendwelche Strukturen. Und Isi funktioniert blendend als mein Arbeitnehmer.
Wenn er Isidor eine Aufgabe gebe, dann werde diese zu 100% und tadellos erfüllt, sagt Kuno. Aber
manchmal gibt es Situationen, wo ich froh wäre, er würde meine Rolle ab und zu einnehmen im Einfädeln von Sachen.
Isidor Fonax zeigt sich mit seinem Status als Arbeitnehmer zufrieden.
Für mich ist der Kuno ist ganz klar der Denker in dem Projekt, er ist der Führer in dem Projekt, er hat auch das Wissen, was kommt. Ich weiß, dass er von mir wünscht, dass ich mehr einfädle. Und ich bin da einfach nicht in der Lage dazu. Ich muss das so sagen. Ich bin froh, wenn er die Denkarbeit macht und mir eigentlich die niedere oder die einfache Arbeit überlässt, dass ich die dann einfach vorzumachen kann.
Diese Rollenteilung hat sich aber erst mit der Zeit so ergeben. Denn am Anfang waren es nicht zwei, sondern es waren gleich vier Piloten, die sich am Projekt beteiligten. Und alle vier wollten ihre eigene Newport nachbauen. Eine verrückte Idee. Zu verrückt, wie Kuno Schaub erzählt.
Nach, ich glaube, 2-3 Jahren hat sich gezeigt, dass einer dieser Männer absolut nicht in unsere Gruppe gepasst hat.
Der Streit habe den Fortgang des Projekts empfindlich gebremst. Schließlich habe man sich von diesem einen getrennt. Blieben also noch 3 Newport-Verbündete, 3 Flugzeuge, die entstehen sollten. Doch auch diese Konstellation ist nicht von Dauer. Diesmal aus einem anderen Grund.
Der schlimmste Schlag war der 3. im Bund, der ist vor ein paar Jahren verstorben. Also nicht als Pilot, sondern er war krank. Und Gary war ein toller Kamerad, ein ganz feiner Pilot auch. Und das war sehr schmerzlich.
Isidor habe dann Gerys Motor übernommen, erzählt Kuno Schaub. Sie seien fest entschlossen, auch diese 3. Maschine fertig zu bauen. Zu Ehren des toten Freundes.
Nach dem Ersten Weltkrieg bleibt Oskar Bieder noch ein Jahr lang oberster Fluglehrer der Fliegertruppe in Dübendorf. Anschließend will er mithelfen, eine zivile Schweizer Fluggesellschaft aufzubauen. Aus dieser wird später die Swiss Air hervorgehen. Bieder lässt sich vom Militär beurlauben, um in Italien Wasserflugzeuge für die neue Gesellschaft zu übernehmen. Nach seiner Abschiedsfeier, einer durchzechten Nacht, startet er am frühen Morgen des 7. Juli 1919 zu einem Akrobatikflug in Dübendorf, zum Gaudi seiner Freunde. Da geschieht das Unfassbare. Seine Newport findet nicht mehr aus einer Kunstfigur heraus. Oskar Bieder, noch keine 28 Jahre alt, stürzt tödlich ab.
Aus den Protokollen geht hervor, dass er in eine sogenannte Frille gefallen ist. Deutsches Wort dafür ist Trudeln, also das ist so ein Drehen des Flugzeuges. Und es gibt eine Technik, diesen Trudel dann oder diese Frille auszuleiten. Und er hat das offenbar nicht geschafft. Also er war in zu geringer Höhe. Und man kann es nicht sagen, ob er das gewollt nicht gemacht hat oder ob er das nicht konnte oder was da der Grund war. Die Tatsache ist, er hat es nicht geschafft, aus dieser Frille herauszukommen und ist so auf den Boden aufgeschlagen.
Oskar Bidas Schwester Leni stürzt bei der Todesnachricht ihres Bruders ebenfalls ins Bodenlose. Noch am selben Tag schießt sie sich in einem Zürcher Hotelzimmer eine Pistolenkugel in den Kopf. Sie stirbt nur 5 Stunden nach ihrem Bruder. Ob auch Oskar Bida Suizid begangen hat oder ob er angetrunken, vielleicht auch ohnmächtig geworden ist, darüber wird nach dem Absturz heftig spekuliert. Doch Bidas Tod bleibt ein Rätsel und er gibt dem Kult um seine Person neuen Auftrieb. Aus dem Helden Bida wird der Mythos Bida.
Wir haben hier 3 Uniformen, die die Zeit etwas repräsentieren sollen. Das heißt, als Oskar Bida noch ein Dragoner war, ein berittener Soldat.
Sonntagnachmittag im Oskar Bida Museum in Langenbruck. Kuno Schaub führt durch die Ausstellung. Er genießt es offensichtlich, die alten Bida-Fundstücke zu präsentieren. Da gibt es zum Beispiel das originale Seitenruderpedal und den Steuerknüppel von Oskar Bidas allererstem Flugzeug. Und immer wieder sieht man Postkarten mit Bida vorne drauf. Eine besondere Trouvaille ist die Landeskarte, die Oskar Bida auf seinem berühmten Alpenflug mitführte.
Dieser Kartenausschnitt war aufgerollt auf 2 kleine Holzrollen. Und er hat immer, wenn er im Flug wieder ein Ziel erreicht hat, hat er an diesen Holzrollen gedreht.
Etwas versteckt in einer Vitrine sind auch die Medaillen von Isidor von Arx ausgestellt. Seine Auszeichnungen im Kunstfliegen sind 100 Jahre jünger als die Bida-Exponate. Doch so sehr scheint sich das Fliegen seit Bidas Alpenflug gar nicht verändert zu haben, wie von Arx erklärt.
Ich bin Sichtflugpilot, das heißt, ich muss mich nach visuellen Punkten in der Landschaft muss ich mich orientieren. Das heißt, selbst heutzutage lernt man das mit einer Karte.
Und mit Karte, Zeitmesser und Kompass lerne ein Pilot noch heute, jede gewünschte Route abzufliegen. Doch was ist es eigentlich, das diese Faszination fürs Fliegen ausmacht? Was steckt dahinter? Für einmal sind die beiden Männer um Worte verlegen. Und dann gesteht Kuno Schaub ganz gedankenverloren.
Ich hatte das schon als Kind. Ich wollte immer fliegen.
Es fehlt nicht mehr viel. Vom Bundesamt für Zivilluftfahrt haben die beiden grünes Licht, die Newport fertig zu bauen. Mechaniker revidieren zurzeit die Motoren, damit diese auch wirklich flugfähig sind. Und irgendwann wird der Moment kommen, in dem die erste nachgebaute Newport abhebt. Kuno Schaub, der Geigen- und Gitarrenbauer, der schon als Kind fliegen wollte, wird am Boden bleiben. Er hat das Fliegenmangelstraining aufgegeben. Es brauche ja Bodenpersonal, sagt er lakonisch. Der Flieger, das sei der Isidor.
Isidor ist für mich der absolut genialste Pilot, der das machen kann.
Und Isidor von Arx? Er träumt vom Abheben.
Zum ersten Mal da drin zu sitzen und den Hebel nach vorne zu schieben und dann geht das los mit dem Flugzeug und dann irgendwann hebt man ab. Das ist ein Augenblick, den stelle ich mir schon sehr lange vor und das ist unglaublich ein schöner Moment.
Ein wunderschöner Moment, wenn das Flugzeug dann abhebt. Das sagt der Pilot und Kunstflieger Isidor von Arx vor 2 Jahren, als sie diese Reportage realisiert haben. Ihre Intuition, meine nächste Frage, ja, die drängt sich jetzt geradezu auf. Wird denn die Newport jetzt am Sonntag fliegen?
Ja, eben leider nicht. Das Flugzeug ist zwar fertig, aber die Maschine ist von den Behörden noch nicht abgenommen. Das heißt, sie darf noch nicht starten.
Okay, dann lassen wir Oscar Bieders Newport für den Moment am Boden und richten unsere Aufmerksamkeit auf die Schwester des Aviatik-Pioniers, Oscar Bieders Schwester, die sich ja am Todestag von Oscar Bieder vor 100 Jahren, am 7. Juli 1919, das Leben genommen hat, ihren Dirci. Wer war diese Leni Bieder?
Sie war, wie gesagt, Oscars jüngere Schwester, aber von ihr spricht man kaum. Sie war ja eine Selbstmörderin und als solche wurde sie nach ihrem Tod geächtet. Und zwar bis heute hat man das Gefühl, in der Einladung zur Bieder-Gedenkfeier morgen Samstag wird Leni Bieder überhaupt nicht erwähnt. Und dabei war sie genauso eigenwillig, mutig und ehrgeizig wie ihr Bruder. Und auch sie hatte Erfolg.
Wo hatte sie den Erfolg?
Sie war eine bekannte Schauspielerin. Sie spielte die Hauptrolle in einem der ersten Schweizer Alpenfilme. Sie hatte einen Sinn für Mode und Kunst und sogar ein eigenes Atelier an der Zürcher Bahnhofstrasse.
Und wie nah standen sich denn die beiden Geschwister?
Oscar war Lenis engster Vertrauter und als Oscar starb, da war eigentlich auch das Schicksal von Leni besiegelt. Doch ihr Leben war schon vorher tragisch, als Kind und als Heranwachsende. Sie hatte immer die Freiheit gesucht, wollte ausbrechen aus Konventionen und Zwängen, aber das gelang ihr nicht.
Und auch diese Geschichte haben Sie recherchiert, Irin Dirci. Hören wir uns das Porträt von Leni Bieder an.
Von Leni wusste man praktisch nichts. Sie hat dem Dorf einfach einen schlechten Ruf. Und das hat mich interessiert. Was hat denn diese Frau gemacht?
Diese Frau, die hätte etwas schaffen können. Die hätte tatsächlich die Diva der Schweiz werden können.
In den Presseerzeugnissen kann man überall lesen, sie sei gestorben aus Gram wegen ihres Bruders Tod.
Am 10. Juli 1919 nachmittags werden in Langenbruck die Geschwister Oskar und Leni Bieder zu Grabe getragen. Drei Tage zuvor, am 7. Juli, ist der berühmte Schweizer Aviatik-Pionier Oskar Bieder bei einem Flugmanöver tödlich abgestürzt. Nur wenige Stunden später hat sich seine Schwester Leni Bieder, die als Schauspielerin und Modeschöpferin ebenfalls bekannt ist, in einem Zürcher Hotelzimmer mit der eigenen Pistole erschossen. Sie ist erst 25 Jahre alt. Die Geschwister sind in Langenbruck geboren und aufgewachsen. Johannes Dettwiler hat eine Biografie über Leni Bieder geschrieben. Er beschreibt das Begräbnis im basellandschaftlichen Juradorf als pompöses Spektakel.
Es gibt eine Flugaufnahme aus etwa 800 Meter Höhe vom ganzen Begräbnis mit Tausenden von Leuten hier in der Umgebung des Friedhofs. Das ist wahrscheinlich zum ersten Mal, dass man eine Beerdigung überhaupt fotografiert hat aus der Luft.
Es ist ein militärisches Begräbnis, das die Langenbrucker in Szene setzen. Zu Ehren von Oscar Bieder, welcher der Armee in den Kriegsjahren treu gedient hat. Im Leichenzug zum Friedhof marschiert alles mit, was Rang und Namen hat. Die Stabsoffiziere der Schweizer Armee, internationale Militärattachés, die Regierung Basel-Lands, Pilotenkollegen, ein Bataillon Soldaten. Verwandte, Dorfhonorationen, das Volk. Oskar Sarg trägt alle Ehreninsignien der Schweizer Armee. Eine Schweizer Fahne, darauf sein Helm mit einem schön ausgefächerten weißen Pinsel, dazu der gezogene Degen des ehemaligen Chefluglehrers und Oberstleutnants. Dahinter tragen drei Künstler zusammen mit drei Langenbrucker Burschen den Sarg von Leni Bieder. Ihr Sarg ist völlig schmucklos, nicht ein Blümchen ziert das schwarze Tuch. Man trägt die Selbstmörderin mit, weil man muss. Die 77-jährige Christine Heid, langjährige Bewohnerin aus Langenbruck, sie erklärt sich das heute so.
Das war natürlich eine Schande für die Familie. Man hat auch gar nicht veranlasst eine gerichtsmedizinische Untersuchung über den Todesfall. Das wurde einfach nicht für nötig befunden, was heute selbstverständlich ist.
Eine Schande. Trotzdem. Leni und Oskar Bieder werden auf dem Langenbrugger Friedhof in ein Doppelgrab gelegt. Dieses Grab existiert heute noch, fast 100 Jahre später. Doch während der Ruhm des Schweizer Fliegerhelden Oskar die Zeit überdauert hat, geriet Leni in Vergessenheit. Verena Bieder aus Wangen bei Olten ist eine Verwandte des Langenbrugger Bieder-Clans. Von Oskar Bieder und dessen Familiengeschichte ist sie fasziniert. Als Kind hat die Historikerin mit ihrer Großmutter in Langenbrugg oft den Friedhof besucht. Und schon damals ist ihr der Grabstein mit der seltsamen, blattumrankten Jugendstil-Inschrift aufgefallen.
Und da hat die Großmutter gesagt, das seien eben Geschwister gewesen, der große Aviatiker, der Alpenüberflieger, und seine Schwester, die habe sich umgebracht am Tag, an dem er abgestürzt sei.
Man habe damals, in den 70er Jahren, noch immer ungern über Suizid gesprochen. Selbstmörder seien zwar nicht direkt verurteilt worden, aber
etwas Besonderes und etwas leicht Irritierendes ging schon aus von diesem Grab und von dieser Frau.
Als sie älter war, las Verena Bieder die Biografie «Bieder der Flieger» von Otto Walter. Sie fand das Buch damals unglaublich romantisch, spannend und unterhaltsam geschrieben. Walters Urteil über Leni hingegen frappierte sie.
Er hat ein Wort gebraucht, das ich noch nicht gekannt habe. Ich war vielleicht 10 oder 12 oder ich weiß nicht wie alt. Er schreibt, Leni sei exzentrisch gewesen.
Verena Bieder legte für sich zurecht, dass Leni wohl nicht exzentrisch, aber bestimmt außergewöhnlich gewesen sein müsse. Doch wer sie wirklich war, blieb im Dunkeln. Erst nach der Jahrtausendwende begann sich der Schleier zu lüften. Und das kam so. 2007 setzte sich die Frauenbewegung in Basel-Land dafür ein, dass mehr Frauennamen für Straßen und öffentliche Plätze verwendet wurden. Bei diesem Projekt konnten die Gemeinden einen Preis erlangen. In Langenbrugg fand die engagierte Bewohnerin Christine Heid, dass dies eine Chance für den örtlichen Frauenverein sei. Es gäbe doch hier diese Leni Bieder, die Schwester des Fliegers.
Und dann habe ich beim Frauenverein den Vorschlag gemacht, ein Gesuch zu stellen beim Gemeinderat, damit man einen Platz oder eine Straße mit Leni Bieder benennen kann. Und der Gemeinderat hat zugestimmt.
Langenbrugg bewarb sich und gewann. So kam das Dorf zu einem Leni Bieder-Platz. Das Problem war nur, die Geehrte war den Initiantinnen kaum bekannt.
Von Leni wusste man praktisch nichts. Sie hat dem Dorf einfach einen schlechten Ruf. Und das hat mich interessiert. Was hat denn diese Frau gemacht?
Mit Unterstützung des Frauenvereins beschloss Christine Heid, der Sache auf den Grund zu gehen. Ihren treuesten Verbündeten fand sie in einem Mann, dem pensionierten Ingenieur Johannes Detwiler. Der gebürtige Langenbrugger begann zu recherchieren. Er stieg in die Archive, kontaktierte Verwandte, förderte Fotos und Dokumente aus privaten Nachlässen zutage. 2009 tauchte in Südfrankreich Lenis Tagebuch auf. Eine Sensation nach so langer Zeit. Für Johannes Detwiler entstand nach und nach das Bild einer Frau, das ihn zusehends faszinierte. Leni Bieder wird am 8. November 1894 als jüngstes von 3 Kindern in Langenbrugg geboren. Georges, der spätere Arzt, ist 4 Jahre älter als sie, Oskar 3 Jahre älter. Als Tuchhändler sind die Bieders wohlhabend. Ein paar Jahre lang ist Vater Jakob Bieder als Gerant des Langenbrugger Kurhauses tätig. Leni verbringt eine glückliche und von ihren Eltern wohlbehütete Kindheit. 1907 ändert sich alles. Die Mutter, erst 38, stirbt an Krebs.
Leni hat also ihre Mutter im Alter von 13 Jahren verloren. Das war einschneidend. Sie hat sich dann an die Großmutter gehängt, so praktisch als einziges weibliches Familienmitglied. Oskar war schon selbstständiger und Georges sowieso, der war immer ein Spezieller in diesem Trio der Biedergeschwister.
Das beschreibt Johannes Detwiler in seiner Leni-Biografie. Vater Jakob Bieder zieht aus Langenbrugg weg in die Stadt Basel. Dort besucht Leni die Töchterschule, das Basler Mädchengymnasium. Sie beginnt sich intensiv für die Basler Theater- und Konzertwelt zu interessieren. Viele Gedanken und Erlebnisse vertraut sie einem Tagebuch an, das ihr während der Pubertät zu einer innigen Freundin wird. Sie schreibt:
Heute war Papi fein gewesen. Er kam mit mir ins Theater. Tannhäuser. Prachtvoll. Mehr kann ich nicht sagen. Einfach prachtvoll.
Leni rebelliert heftig gegen den Vater und seine Haushälterin, Frau Bieriger. Für Häusliches hat sie nicht viel übrig.
Jetzt raten Sie wohl, Papi und Frau Bieriger, was mit mir geschehen soll. Vielleicht Haushaltungsschule? Aber so leicht kriegen Sie mich nicht unter. Nein, ich werde Ihnen trotzen, mit dem ganzen Trotz meiner 16 Jahre. Ich flicke seine Hosen nicht. Ich tue einfach nichts mehr.
Nein, Leni zieht es mit ganzem Herzen ins Theater.
Wäre ich ganz frei, wie ein Vogel. Ich würde schon morgen zum Theater, meinem angebeteten Ort gehen, wenn ich nur einmal auftreten und nach geendigtem Spiel gefeiert würde.
Schon als 14-, 15-Jährige schleicht sie sich hinter die Bühne, um von diesem oder jenem Schauspieler, für den sie gerade schwärmt, einen Blick aus der Nähe zu erhaschen. Mit ihren Schulfreundinnen treibt sie sich in der Stadt herum, lädt diese zum Nachmittagstee mit Törtchen in sündhaft teure Konditoreien ein. Ein skandalöses Verhalten, das der Verwandtschaft, unter ihnen sind zwei Pfarrer, gar nicht gefällt. Doch es kommt in deren Augen noch schlimmer, wie Johannes Dettwiler erzählt.
Leni hat sich in Basel in die Cinemathotheken oder wie die geheißen haben, begeben mit ihren Freundinnen. Sie hat Filme angeguckt, man muss sich das vorstellen, 1909, 1910, sowas Verruchtes.
Der Film ist damals noch keine Kunstform und Kinobesuche gelten als amoralische Vergnügungen, die den Dienstmägden und anderem Gesinde vorbehalten sind. Lenis zweifelhafter Ruf setzt jetzt schon ein. Ihre Schwärmereien für Schauspieler und Musiker, ihr Aufbegehren gegen den Vater sind typisch für ein pubertierendes Mädchen. Doch ihr Verhalten lässt tiefer schließen. Sie ist für die Bühne und den Film gemacht. Davon überzeugt ist die Schweizer Schriftstellerin Margrit Schrieber, die Leni Bieders Leben in ihrem Roman «Das zweitbeste Glück» festgehalten hat.
Diese Person musste einfach ihren Gestaltungsdrang irgendwann ausdrücken. Das war so stark in ihr. Und diese Frau, die hätte etwas schaffen können. Die hätte tatsächlich die Diva der Schweiz werden können.
Anfang 1911 stirbt plötzlich Vater Jakob Bieder. Die Familie fällt auseinander. Leni bekommt einen Onkel zum Vormund. Dieser beschließt, die 16-Jährige ins Mädchenpensionat Clos du Matin in Lausanne wegzusperren. Es ist ein Pensionat für kultivierte, vielseitig interessierte Töchter. Das Anwesen ist rundum vergittert, die Ausgehregeln sind streng. Doch Leni ist nicht so leicht zu bändigen. Auch in Lausanne locken sie das Stadtleben, Konzerte und Theater. Und das andere Geschlecht.
Der erste Kuss. Gott, und es folgten so viele, so viele. Ich hab sie nicht gezählt, aber spüren werde ich sie noch lange. So heiß, so lieb.
Ob ihr Verhalten Sünde sei, fragt Leni ihr Tagebuch. Und man hört sie dabei förmlich kichern. Mit ihren Freundinnen heckt Leni so manchen Streich aus. Das ist die fröhliche Leni. Daneben hat sie viele trübe Tage. An solchen sehnt sie sich heftig nach Mutter und Vater, die nicht mehr leben, oder nach ihrem Bruder Oskar, der im Ausland lebt. Sie ist verzweifelt.
Nein, das ist kein Leben. Das ist ein Dahinschleichen. Ein energieloses, nichtstuendes Weiterschleichen.
Im April 1912 kehrt Oskar aus dem Ausland heim. Überraschend taucht er im Clos du Matin auf und holt seine Schwester ab, weil sie sich so unschicklich benommen habe. Die übrigen Verwandten versuchen weiterhin, Leni standesgemäß zu formen. Sie schicken sie in eine Haushaltungsschule am Thunersee. Die müsse sie wohl durchstehen, notiert Leni. Doch sie hat andere Berufspläne. Sie denkt über eine Kunstgewerbeschule nach. Das Skizzieren und Malen liegen ihr im Blut. Und sie träumt weiterhin davon, eine Schauspielakademie zu besuchen.
Wenn ich doch nur eine recht gute Schauspielerin werden könnte. Wenn... Aber eine rechte, keine mittelmäßige. Nein, so etwas wie Sarah Bernhardt.
Am Anfang 1913 geht Oskar Biders Stern als heldenhafter Flugpionier am Himmel auf. Als erster Mensch hat er die Pyrenäen überflogen und ist danach sogar vom spanischen König geehrt worden. Leni lässt sich von der Aviatik-Euphorie erfassen. So oft wie möglich ist sie jetzt mit Oskar zusammen.
Als ihr Bruder aus Frankreich heimkam mit einem Flugzeug, da war sie derart begeistert. Also da hat sie sich furchtlos in dieses Maschinchen ihres Bruders begeben, weil sie dem voll vertraute.
Was bemerkenswert ist, dass Leni mit Oskar geflogen ist. Und ich hätte den Mut nicht, in diese fliegende Kiste zu steigen, selbst mit meinem Bruder nicht.
Sie hat sich in jedes Flugzeug gesetzt und das war ja todesmutig, musste man damals sein.
Den Zeitungen gefällt es, Bilder zu veröffentlichen, welche die attraktiven Biedergeschwister gemeinsam auf der Blériot-Maschine zeigen. In Wahrheit hat Oskar nicht viel Zeit für seine Schwester. Sein ehrgeiziges Unterfangen, im Juli 1913 die Alpen zu überfliegen, und seine anschließende Karriere als Militärfluglehrer beanspruchen ihn voll. Leni wird von den Verwandten als Opermädchen nach England geschickt. Ihre Stellen führen sie an mehrere Orte auf der Insel, nach Weybridge in Surrey, zuletzt nach Wattle Spa, einen mondänen Kurort in Mittelengland. Oskar bekommt viele Postkarten von seiner Schwester. Was Leni genau in England macht, ist nicht überliefert. Margret Schrieber nutzt in ihrem Roman diese Lücken etwas abenteuerlich, um Leni die Rolle einer Spionin zuzuschreiben.
Ich habe sie ja ein bisschen in die Nähe von der Mata Hari gebracht, weil ich dachte, sie hat für den Bruder wahrscheinlich diese interessantesten, neuesten Flugzeugtypen studiert, die Oskar dann umgesetzt hat in der Schweiz.
Leni, die eine fantastische Zeichnerin ist, soll also heimlich Flugzeugpläne kopiert und in die Heimat geschickt haben. Das ist Fantasie. Tatsache aber ist, dass sich Leni bereits in England einen Revolver gekauft hat.
Sie wusste vielleicht, dass eines Tages sie diesen Revolver brauchen wird. Und er war immer in ihrer Handtasche.
»1915 beginnt die glücklichste Zeit von Leni Biders kurzem Leben. Sie ist nun volljährig, niemand mehr kann sie kontrollieren. Sie lässt sich in Zürich nieder. Dort besucht sie eine Kunstfachschule, dann eine Schule, um das Schauspiel in Stummfilmen zu erlernen. Und sie posiert für Modefotos. Ihre klassischen Gesichtszüge, die schlanke Figur und ihr ausgeprägter Sinn fürs Schöne machen aus ihr ein begehrtes Model.« Einmal posiert sie mit Männerhut, Hemd und Krawatte, die ausdrucksstarken Augen auf ein unbestimmtes Gegenüber gerichtet. Ein anderes Mal sitzt sie mit einer riesigen Dogge vor der Kamera. Im November 1916 eröffnet Leni an der Zürcher Bahnhofstrasse ihr eigenes Modeatelier. Sie skizziert Kleider, entwirft Hüte. Einige dieser Modeskizzen sind erhalten geblieben und 2014 im oberen Baselbiet aufgetaucht. Sie befinden sich inzwischen im Staatsarchiv. Reproduktionen davon hängen im Hotel Erika in Langenbruck, einem bezaubernden Jugendstilhotel, das im Moment zum Verkauf steht. Im verlassenen Esssaal üben Lenis Bilder, die der holländische Fotograf Hans van Rekum vergrößert hat, noch immer eine betörende Wirkung aus. Das typisch Leni-hafte beschreibt die Hotelbesitzerin Anna-Marie Müller so.
Dass sie damals Bilder gewagt hat zu zeichnen, die eigentlich gar noch nicht in die Zeit hineingepasst haben. Sie war eigentlich sehr früh gewesen.
Es ist die Leichtigkeit der Skizzen, die Anna-Marie Müller besonders entzückt. Beim Eingang hängt das Aquarell einer Frau in einem hellgrünen Mantel. Was ist daran speziell?
Die Farbe, auch die Haltung der Frau. Sehr lebendig, sehr viel Schwung drin, sehr viel Lässigkeit.
Im Nebenzimmer hängen ausschließlich Hutskizzen, alles Bleistiftzeichnungen. Auch Christine Heid hat einen Favoriten.
der Schwung nach oben und der Blick, der sagenhafte Ausdruck von dem Gesicht.
Für Johannes Dettwiler ist klar, welche Kunstgattung sich in Lenis Hüten und Köpfen abzeichnet. Es ist der beginnende Dadaismus, die Roaring Twenties. In Zürich war es ab 1916 das Ballet Mascotte, das für die neue Tanz- und Vergnügungskultur tonangebend war. Leni entwirft für das Mascotte eine Plakatcollage mit einer ihrer typischen Hutskizzen. Und dann, 1917, erreicht Leni Bieder endlich ihr Ziel. Sie ergattert ihre erste Filmrolle als Redelsführerin eines Mädchenpensionats. Es ist ein 16-minütiger Filmschwank unter dem Titel «Frühlingsmanöver», der die Armee veralbert. Das Kinopublikum ist begeistert, die Armeeleitung unter General Wille jedoch schäumt. Der ausländische Regisseur wird verhaftet und in ein Internierungslager gebracht. Schon ist Leni Bieders Ruf als Schauspielerin angeschlagen. Was tun?
Sie hat einen neuen Regisseur gekriegt, da gab es zwei Filmunternehmen, eins in Zürich, eins in Basel, und sie musste dann ihren Namen wechseln, also sie hieß immer noch Leni, aber nicht mehr Leni Bieder, sondern Leni Harold.
Von der Bieder zur Harold. Jetzt holt Leni aus zu ihrem ganz großen Coup. Sie gewinnt die Hauptrolle in «Der Bergführer», dem ersten Schweizer Bergfilm unter der Regie des Baslers Eduard Bienz. Das 65-minütige Melodram wird in den Schneeregionen des Berner Oberlands auf Höhen um 2000 bis 3000 Meter gedreht. Leni zieht vor dieser Kulisse sämtliche Register ihrer Persönlichkeit. Sie sollte im Rock auf einem Schlitten sitzen, aber Leni?
Sie kam mit den Skiern, mit den Hosen und dann ist sie losgedüst und sie ist bergauf gerammt und das ganze Team hinter ihr hergekeucht. Sie hat es dann eigentlich an Ort und Stellen allen gezeigt.
Sie hat viele Szenen, da bin ich überzeugt, neben dem Regisseur her selber gestaltet. Also ihre ganze Körpersprache war völlig auf Selbstständigkeit und Roaring Twenties ausgerichtet, die später kamen.
Sie war sehr, sehr dramatisch, also ihre Ausdrucksweise.
Sogar einen sekundenschnellen Kuss drückt Leni ihrem Filmpartner auf die Lippen, obwohl das verboten war. Doch Leni hat sich nichts verbieten lassen, stellt Margret Schrieber fest.
Die Leni war eine sehr freiheitsliebende und spontane Person und die hat geküsst, wenn geküsst werden musste.
Die Filmkritiken für den Bergführer sind sehr wohlwollend und Leni Bieder alias Leni Harold erntet viel Lob für ihre Darstellung. Ein Rezensent in Zürich schreibt, es sei schade, dass die Interpretin im Film nicht stärker zum Zug gekommen sei. Er hoffe, Fräulein Harold recht bald in stärkerer Rollenbesetzung zu sehen, in einem Drama, in dem sie ihr wirkliches Können zu zeigen vermöge. Dazu sollte es nicht mehr kommen. Einer von Oskars Militärkameraden macht Leni den Hof. Der Kavallerist und Oberstleutnant Ernst Theodor Jucker, der aus einer angesehenen Zürcher Familie stammt. Er will Oskars Schwester zur Raison bringen und aus ihr eine ehrbare Frau machen. Johannes Dettwiler vermutet, Ernst Jucker habe verhindert, dass Leni weitere Filmrollen bekam. Und sie, die einmal überzeugt gewesen ist,
«Nein, ich glaube kaum, dass ich mal heiraten kann.»
Sie fügt sich Juckers Absichten. Widerwillig und mit großen Zweifeln. Johannes Dettwiler.
Sie beschreibt schon sehr früh im Tagebuch, auf keinen Fall wieder in eine Abhängigkeit zu kommen, weil sie einen Vormund hatte. Das ja nicht mehr, auch nicht im späteren Leben.
Im Juni 1919 geben Leni Bieder und Ernst Jucker in knappen Worten ihre bevorstehende Vermählung bekannt. Die Brautleute schicken die Eheankündigung ohne weitere Kommentare an nur wenige Bekannte. Am 5. Juli erscheint die Annonce offiziell in der amtlichen Liste im Tagblatt der Landschaft Basel. Zwei Tage später stürzt Oskar Bieder in den Tod. Wahrscheinlich Suizid, aber das ist nicht offiziell. Für Leni bricht die Welt zusammen. Nur mit dem ungeliebten Bräutigam an ihrer Seite kann und will auch sie nicht weiterleben.
Sie hat niemanden mehr gehabt. Sie hat die Mutter mit 12 Jahren verloren, den Vater mit 16 Jahren und ihren Bruder dann mit 25 Jahren. Und das war ihre einzige echte Bezugsperson. Sie war absolut verloren ohne diesen Bruder.
Was bleibt von Leni Bieder? Sie ist ein Phänomen, stellt Margrit Schrieber fest.
Ich finde es wahnsinnig, dass sie jetzt heute, nach 100 Jahren, ist sie doch immer wieder da. Man holt sie wieder hervor.
Johannes Dettwiler beschäftigt sich immer noch mit Lenis Leben und fahndet unermüdlich nach neuen Details. Ihn hat vor allem ihr Eigensinn beeindruckt.
Leni war halt etwas aufmüpfig, das haben alle die Unterlagen ergeben. Und wenn man ihren Film betrachtet und beurteilt, sieht man, wie rebellisch sie ist.
Christine Heid, die Langenbruckerin, sie sieht die Leistungen von Oskar und Leni Bieder rückblickend als absolut gleichwertig. Ob Alpenüberflug oder Filmaufnahmen in den Alpen, die Geschwister hätten den gleichen Mut bewiesen. Lenis Schicksal habe sie oft betrübt. Was hätte aus dieser begabten Frau werden können, wären die Zeiten günstig gewesen. Und doch...
Was mich freute in der ganzen Geschichte um Leni ist, dass die Bevölkerung von heute sehr großes Interesse zeigt am Leben von Leni.
Die Frau, die zu früh kam, erfährt 100 Jahre später Gerechtigkeit.
Eine Frau kommt zu früh. Sie hörten die Wiederholung einer Reportage über Leni Bieder vom letzten Jahr. Realisiert hat sie Iren Dirci. Und damit sind wir am Ende dieser Kontextausgabe über die Geschwister Oskar und Leni Bieder anlässlich des 100. Todestages des Schweizer Flugpioniers. Produktion Elinor Landmann, Technik Simon Mayer, mein Name Bernhard Senn. Wer mit über 50 die Stelle verliert, hat Mühe, eine neue Arbeit zu finden. Aus diesem Grund ist der Anteil von Langzeitarbeitslosen in dieser Altersgruppe doppelt so hoch wie bei jüngeren Menschen. Vor 1,5 Jahren haben wir hier in Kontext mit 2 Arbeitslosen über 50 ausführlich gesprochen. Kommenden Montag fragen wir bei den beiden nach, was sich inzwischen in 18 Monaten bei ihnen getan hat. Kontext. Von Montag bis Freitag um 9 und um 18 Uhr. Oder aber, wann immer Sie es wollen, online und als Podcast.
SRF 2 Kultur. Kontext. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.